Der Predigttext für die heutige Predigt steht in Offenbarung 21, das neue Jerusalem, Jerusalem, die Megacity, Verse 9 bis 27. Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen mit den letzten sieben Plagen hatten, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Japsis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Von Osten 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore, von Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte einen Maßstab, einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen und ihre Tore und ihre Mauer. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr, 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Und er maß ihre Mauer, 144 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. Und ihr Mauerwerk war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Und die Grundsteine der Mauer und die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der siebente ein Chrysolith, der achte ein Beryll, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht. Und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und die Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen. Und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Groll tut und Lüge, sondern allein, die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Ja, lieber Vater, wir stehen auch heute als Gemeinde vor dir und staunen einfach nur über deine Größe, Herr. Danke, dass wir dich anbeten dürfen, Herr, dass du einfach unfassbar groß bist. Danke, dass du uns mit hineinnimmst und so ein Stück weit den Vorhang aufmachst, dass du uns zeigst, was uns erwartet. Und das übertrifft einfach unsere Vorstellungskraft. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass wir einmal bei dir sein werden. Danken dir, dass wir dich kennen, dass du hier bist, dass du in uns lebst, Herr. Und wir danken dir für dein Wort, dass das Fundament ist, auf dem wir stehen. Und danken dir, dass wir auch heute Morgen gestärkt werden durch dein Wort. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, einfach dein Wort aufzunehmen heute Morgen, dass du uns offene Ohren, offene Herzen schenkst für dein Wort. Und wir bitten dich auch für Norbert, dass du ihn gebrauchst, Herr, dein Wort auszuteilen, dass du ihn gebrauchst, dein Wort auszulegen und zu uns zu sprechen. Wir bitten dich auch für unsere Kinder in den Kindergruppen, bitten dich, dass du die Mitarbeiter segnest, dass du ihnen Vollmacht schenkst, Herr. Wir bitten dich für unsere Kinder, dass sie dich mehr und mehr kennenlernen dürfen. Wir möchten auch für unsere T-Group-Freizeit bitten, für unsere Teens, die jetzt unterwegs sind, dass du ihren Glauben stärkst, dass du sie segnest, Herr. Und wir danken dir, dass wir uns einklinken dürfen als Gemeinde in den weltweiten Gottesdienst, dich anbeten dürfen. Wir bitten auch um unsere Geschwister, die heute Morgen vielleicht in ganz anderen Umständen dich anbeten, Herr, dass du sie stärkst. Und wir bitten dich auch für dein Volk Israel, Herr, wollen auch für sie einstehen. Wir danken dir, dass du über allem stehst, Herr, dass du einen Plan hast, dass du unser Gott bist, dass du unser Herr bist, dass du unser König, unser Heiland bist, Herr Jesus. Amen.
Megacity Jerusalem, wenn Tokio zum Dorf wird. Ich muss gestehen, schon bei der Formulierung hatte ich meinen Spaß. Tokio ist ja keine übersehbare Stadt, also keine Stadt, an der man vorbeikommt, die man übersehen könnte. Und ich will das deswegen auch so deutlich sagen, weil ich hoffe, dass Sie am Ende der Predigt verstehen, das ist nicht übertrieben. Es ist nicht übertrieben. Wir haben manche Namen von Städten. Shanghai in China, 21, fast 22 Millionen Einwohner. Delhi in Indien, ebenfalls fast 22 Millionen Einwohner. Karachi klingt nach Dorf, hat aber ebenfalls 20 Millionen Einwohner. Tokio, Japan, 38 Millionen Einwohner. Das ist fast die Hälfte von dem, was wir in Deutschland insgesamt haben. 38 Millionen, das ist schon relativ groß. Und wenn Tokio zum Dorf werden sollte, dann muss schon etwas Gewaltiges passieren. Jerusalem, Megacity. Wenn wir Jerusalem sehen, wenn wir sagen, naja, also Jerusalem ist schon schön, ist besonders, ist was ganz Wunderbares, ist die herrliche, ewige, heilige Stadt. Aber das damit zu vergleichen, das ist ein wenig weit hergeholt. Aber die Zahlen der Bibel sind nicht immer leicht zu deuten. Schon bei diesen Formulierungen, 1000 Jahre sind wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Hier jetzt die Maße des neuen Jerusalem, Seitenlänge 12.000 Stadien, Länge und Breite und Höhe sind identisch, heißt es. 12.000 mal 12.000 Stadien, das sind tatsächlich ein Würfel mit den Maßen von 2220 Kilometer mal 2220, grob gesehen, man kann sagen 2200, 2400, da gibt es Abweichungen, aber 2220 Kilometer in Kubik, hoch 3. Das ist Megacity Jerusalem, so wie sie uns hier beschrieben wird. Diese Maße sind natürlich nicht wörtlich zu nehmen, sagen die einen. Diese Maße sind absolut wörtlich zu nehmen, sagen die anderen. Und ich neige dazu, zu den anderen zu gehören, nämlich das erst einmal wörtlich zu nehmen. Darum geht es tatsächlich aber eigentlich nicht. Es geht eigentlich darum, diese vollkommen anderen Dimensionen einmal zu erahnen. Auch ich werde heute Morgen Ihnen nicht diese Edelsteine erklären. Das wäre vielleicht interessant für manche Leute, die sich für Mineralien interessieren und Gold und alles das, was da zu sehen ist. Das ist nicht mein Thema, das wäre auch ermüdend. Aber zu verstehen, um welche Dimensionen es hier geht in der neuen Schöpfung, das ist das Thema neuer Himmel, neue Erde. Und das Zentrum von allem ist Jerusalem. Alles deutet darauf hin, dass der neue Himmel und die neue Erde nicht nur eine verbesserte Version des Alten ist, nicht rund erneuert wie alte Autoreifen, nicht nur renoviert und ein bisschen ausgebessert, general überholt, sondern es wird eine neue, vollkommen andere, neue Schöpfung sein. Und wir müssen lernen oder zumindest versuchen wenigstens, in anderen Dimensionen zu denken. Und wir merken schon dabei, das gelingt uns nicht. Wir kriegen das nicht hin, in anderen Dimensionen zu denken, als in denen, die wir schon kennen. Das sprengt alles, was wir bisher gesehen haben. Und die Frage ist, kriegen wir das irgendwie hin? Können wir das uns irgendwie vorstellen? Reicht unsere Fantasie, um diese neue Existenz einer neuen Welt uns vorzustellen? Edgar Cauter hat es im Gebet schon gesagt, nein, können wir nicht. Wir können es nicht. Es ist unvorstellbar. Aber auch die Fragen, können wir uns vollkommenes Heil vorstellen? Vollkommenes Heil, Abwesenheit von allem, was uns noch belastet und quält und schwer ist und Schmerzen macht. Keine Tränen, kein Tod, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz, keine Krankheit, keine Einschränkungen durch Sünde, keine Einschränkungen durch all das, was diese Welt so unerträglich macht, sondern vollkommener Glaube, vollkommenes Vertrauen, vollkommenes Glück, vollkommene Erfüllung und Fülle von allem, was er jemals uns und seinem Volk Israel verheißen hat. Können wir uns das eigentlich konkret vorstellen? Ich vermute eher nicht. Wir hängen so tief drin in unseren Systemen, dass wir sagen müssten, das ist eigentlich unvorstellbar. So auch wie die Frage, können wir uns vorstellen, was vor aller Zeit war? Mag Ihnen nebensächlich erscheinen, was war vor aller Zeit? Gab es schon immer Zeit? Es muss doch auch vor aller Zeit irgendetwas gegeben haben, was zeitlich zu ermessen war. Hat das Universum ein Ende? Ist das Universum irgendwo ganz weit hinten, die Galaxien, von denen wir zumindest eine Ahnung haben, ist da irgendwo eine Mauer, eine Wand aus Glas, die das Ganze einschränkt, begrenzt? Und was ist hinter dieser Mauer, wenn wir das einmal ansehen wollten oder könnten? Finde ich eine spannende Frage. Lässt sich aber nicht beantworten. Es gibt Theorien, die aber wenig überzeugend sind. Gab es irgendetwas vor der Schöpfung der Welt? Die Bibel sagt ja. Es gab etwas vor der Schöpfung der Welt, nämlich im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Das Nichts explodiert durch ein einziges Wort und die Schöpfung steht da. Das ist eigentlich dieses Wort. Das war das Einzige in Gott, was da war. Und deswegen diese Vorstellung, es geht immer größer, weiter, herrlicher, neue Dimensionen. Und wir wollen versuchen, die neuen Dimensionen ein wenig zu erahnen. Auch wenn wir uns das nicht vorstellen können, Gott uns trotzdem diese Herrlichkeit vor Augen stellen will, also will, dass wir etwas von diesem Unvorstellbaren zumindest ahnen können. Denn eins haben wir schon gesehen, das himmlische Jerusalem, das vom Himmel herabkommt auf die neue Erde, das himmlische Jerusalem ist riesig. 2220, wenn die Zahlen so etwas stimmen, mal 2220 mal 2220 Kilometer. Die Stadt ist unvorstellbar herrlich, sie ist auch heilig, sie ist rein, nichts Unreines darf da hineinkommen. Die Stadt ist durchlässig. Die Tore stehen offen für alles, die geheiligt und gereinigt sind. Es gibt keine geschlossenen Tore mehr. Trotzdem hat sie ganz eindeutig Grenzen, Kanten, Ecken, Tore, Mauern. Sie hat also eine klare Gestalt. Sie ist nicht nebulös, schwammig irgendwie, man weiß nicht, wo sie anfängt, wo sie aufhört, sondern ganz eindeutig klare Kanten und Grenzen und Begrenzungen und Wege. Und dann sehen wir die Völker sind auch immer noch da. Das erstaunt eigentlich am meisten, so spät, so weit hinten in der Offenbarung, es sind immer noch Völker da, außerhalb der Stadt, sie sind weder vollkommen erlöst, noch gehören sie zu seinem Volk, noch zu seiner verherrlichten Gemeinde, sie sind einfach Völker. Einfach Völker. Da sind immer noch Unreine dabei, immer noch Leute, die Gräuel tun und lügen, die nicht in die Stadt hineinkommen, obwohl die Tore nicht verschlossen sind, sondern die sich noch immer in einem Heilungsprozess befinden. Das werden wir am nächsten Sonntag dann sehen. Aber die Gemeinde ist da. Die Gemeinde ist schon da. 1. Petrus 2, und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Christusgläubige, Jesusgläubige Menschen aus Juden und aus Nationen, für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber, und das sind vor allem vorrangig die aus Israel, denn Petrus schreibt natürlich zuerst an die aus Israel und dann gilt es natürlich auch denen aus den Nationen, die an Jesus glauben. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Messianische Menschen aus Heiden und aus Juden. Für Israel gilt es nochmal besonders, 2. Mose 19 schon, wurde es gesagt, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Und da müssten wir nun sagen, das hätten sie haben können. Das hätten sie wirklich haben können, schon seit 2000 Jahren. Dann kam das dazwischen, was Paulus in Römer 9 bis 11 schreibt. Das kann ich leider nicht zitieren. Da würde ich Sie bitten, das heute Nachmittag nochmal zu lesen. Vielleicht nur die Verse 25 bis 36 aus Römer 11. Da müssen Sie vorher Ihre Herztabletten nehmen, weil das wirklich aufregend wird. Wenn Sie das im Zusammenhang sehen und lesen. Sie haben ihn nicht erkannt, sie haben ihn nicht verstanden, sie haben ihn nicht gewollt, sie haben ihm nicht geglaubt, sie wurden verstockt. Aber am Ende werden sie ihn alle sehen. Alle werden den sehen, den sie durchbohrt, abgelehnt, verachtet haben. Und das steht deutlich erkennbar in Römer 11 ganz am Ende. Und dann hieß es in Offenbarung 1, Vers 5 bereits, ganz am Anfang der Offenbarung, Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen, alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter auf Erden. Ja, Amen. Ich bin das A und das O und spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Das bezieht sich natürlich auf sein Volk Israel, auf die Gemeinde. Könige und Priester, die Verheißung, die sehr alt ist, Hosea 2, 21, ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Das ist nun eindeutig sein Volk Israel. Dreimal wiederholt. Zweier und Dreier Zeugenmund, das gilt nun absolut. Und deswegen ist es vollkommen irre, wenn man meint, diese Verheißungen seien nun von Israel auf die Kirche, auf die Gemeinde übergegangen. Es gilt natürlich auch für die Kirche, für die Gemeinde, für die, die an Jesus glauben. Aber diese Verheißungen an Israel sind nicht vom Tisch. Und Israel ist nicht vom Tisch. Es ist ja auch sehr merkwürdig, wenn der Engel dem Johannes sagt, komm, ich will dir die Braut und das Weib zeigen. Und was er dann zeigt, ist eigentlich nicht eine strahlende Braut, sondern eine strahlende Stadt. Schon da merken wir, es geht um etwas ganz, ganz anderes, um etwas viel Größeres. Noch einmal 2220 Kilometer Breite, Höhe und Länge. Die Frage, ist das übertrieben? Israel ist doch viel, viel kleiner. Ich glaube, so groß wie das Saarland oder so. Also man marschiert da einmal durch an einem Tag, dann hat man es fertig. Das ist Israel eigentlich. Aber wenn wir einmal genau hinschauen auf die Geschichte Jerusalems, die schon sehr, sehr früh und sehr deutlich beschrieben wird, beginnend mit Abraham. Und das müssen wir wirklich sehen. Wenn Johannes in der Offenbarung über Jerusalem etwas sagt, hat er nicht nur eine ganz, ganz große Vision vor Augen, sondern er hat die Geschichte Jerusalems vor Augen, mit all dem, was dazugehört. Angefangen damit, dass Abraham ja sehr früh schon seinen Neffen Lot im Schlepptau hatte. Versteht man nicht so richtig, was er da soll, warum Terach, sein Vater, ihm den angehängt und aufgezwungen hat. Aber Lot war der Sohn seines Bruders, den musste er mitnehmen. Und er hatte ähnlich wie Abraham auch viel Besitz mitgebracht, seine Schafe, seine Rinder, seine Zelte. Und Lot war immer Konkurrent von Abraham. Das war kein gutes Onkel-Neffe-Verhältnis, sondern immer Konkurrenz. Die hatten immer Streit miteinander, wird auch so beschrieben. Lot wollte immer haben, was Abraham hatte. Und erstaunlicherweise, Abraham war großzügig und ließ seinem Neffen den Vorzug. Da hätte ich gesagt, lieber Lot, also du bist mein Neffe, schön, dass du da bist, aber sieh zu, dass du Land gewinnst. Also im wahrsten Sinne des Wortes, sieh zu, dass du Land gewinnst. Ich bin hier in meinem verheißenen Land unterwegs. Was hast du hier verloren? Dann kommt es zu diesem Kampf zwischen diesen Völkern. Und Lot wird gefangen genommen und Abraham macht sich auf den Weg, Lot zu befreien. Das war kein kleiner Sippenkampf, sondern das war eine tatsächliche Völkerschlacht. 1. Mose 14, das waren Könige, die da aufeinander prallten und Lot war gefangen genommen und nun zieht Abraham los, diesen Neffen Lot zu befreien, statt zu sagen, jetzt bin ich ein Kerl, endlich los. Wäre doch eine gute Wahl gewesen, tolle Chance, aber er macht sich auf den Weg. Er löst seine puckelige Verwandtschaft aus der Hand seiner Feinde, obwohl sie es eigentlich nicht verdient haben. Er löst seinen größten Konkurrenten, von dem es wörtlich heißt in 1. Mose 13, es war immer Zank zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten von Lots Vieh. Also Zank ist nicht nur so, wie Geschwister sich streiten und Cousinen und Cousins sich streiten um irgendein Erbe, sondern das war offensichtlich richtig Streit. Um dieses kleine Fleckchen Erde, genau genommen um das Südland, finde ich immerhin interessant, um das Südland. Der Streit, ganz nebenbei, der bis heute nicht aufgehört hat. Der Streit ist immer noch da. Und trotzdem erlöst Abraham seinen Neffen aus der Hand seiner Feinde. Und das hat nur einen einzigen Grund, weil es der Sohn seines Bruders ist. Das fiel mir heute Morgen ein, als wir schon im Gebet dieses Wort hörten, was ihr getan habt. Einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Das hat Abraham noch nicht gewusst und trotzdem schon gemacht. Finde ich schon toll, was man da sehen kann. Es geht aber eigentlich überhaupt nicht um Lot. Lot ist nur eine Randfigur, ein Statist, könnte man fast sagen. Es geht um einen anderen, dass nämlich nach diesem Sieg plötzlich eine sehr geheimnisvolle Gestalt auftaucht, von der wir zunächst nur einen Namen erfahren, nämlich Melchisedek, den König der Gerechtigkeit. So heißt dieser Name übersetzt, Priester Gottes des Allerhöchsten. Auch das müssen wir hören. Priester nicht in Israel. Israel gab es noch gar nicht. Priester Gottes des Allerhöchsten. Kein Mensch, vielleicht außer Abraham, weiß schon etwas von diesem Gott, aber hier ist schon der Priester Gottes des Allerhöchsten, obwohl er noch nichts von Israel weiß. Priesterkönig von Salem und er kommt mit Brot und Wein zu Abraham. Also jeder, der ein bisschen in der Bibel zu Hause ist, der weiß, das ist genial, was hier an Bildern vor unseren Augen auftaucht. Salem ist natürlich Jerusalem, damals tatsächlich noch ein Dorf, sehr leicht zu überschauen, noch lange nicht die Hauptstadt von Israel. Ob Abraham überhaupt jemals Jerusalem oder Salem bewusst zur Kenntnis genommen hat, wissen wir gar nicht. Auch wenn es nachher heißt, er hat die Stadt schon gesehen, wir kommen noch drauf. Melchisedek ist kein Priester Israels, sondern ein Priester Gottes des Allerhöchsten und ganz eindeutig zunächst ein Priester aus den Heiden. Sonderbarerweise und ein Priester Gottes des Allerhöchsten und man muss auch sagen, ein Priester aus den Heiden und für die Heiden und für die Völker. Und dieser hohe Priester taucht dann viel, viel, viel später plötzlich wieder auf über mehrere Kapitel hinweg, nämlich im Hebräerbrief. Da wird das Geheimnis erst gelüftet, was es mit dieser Person des Melchisedek auf sich hat. Wenn es dann heißt, Jesus ist kein Priester nach der Ordnung Aarons, also nicht nach der Ordnung der Tora, des Gesetzes Israels, sondern Jesus ist ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks, diesem hohen Priester von Salem, Priester der Gerechtigkeit, Priester natürlich auch für Israel, selbstverständlich, aber Priester aus den Nationen, aus den Heiden, auch für die Heiden, ein hoher Priester weit über sein Volk Israel hinaus. Und diese Geschichte, die hier in Salem, Jerusalem in 1. Mose 13 begann, ist dann wirklich auch spannender als jeder Kriminalroman. würde ich Ihnen gern so mitgeben. Lesen Sie es nochmal im Zusammenhang. Nach dem Befreiungskampf um seinen Neffen Lot gibt es eine zweite Geschichte, die kennen Sie alle, nämlich die vermeintliche Opferung Isaaks. Abraham hat endlich seinen verheißenen Sohn. Kaum ist er einigermaßen da, kommt der Auftrag, diesen einzigen verheißenen Sohn zu opfern. Und im Glauben ist Abraham dazu bereit, seinen, wir können fast sagen, seinen einzigen, seinen eingeborenen Sohn dahin zu geben als ein Opfer, im Glauben dem zu folgen, was Gott ihm aufgetragen hat. Bibelleser hören bei diesen Formulierungen, dahingegeben, schon alle Glocken läuten. Natürlich, dahingegeben ist nicht nur Verrat. Bei Judas Iskariot hieß es auch dahingegeben, verraten. Tatsächlich meint es Opfersprache, zum Opfer übergeben, und zwar auf dem Berg Moria, unmittelbar in der Umgebung von Jerusalem. Auch da sehen oder ahnen wir, was das zu bedeuten hat. Und dann heißt es in Hebräer 11 von Vers 8 an, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte, und er zog aus und wusste nicht, wo er hingebe. Aber er zieht aus. Das finde ich beeindruckend. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht, aber ich ziehe los. Ich weiß keine Richtung, habe keinen Plan, habe keine Landkarte, aber ich gehe und vertraue. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Also eine Stadt, die nicht mit Händen gemacht ist. Nicht die Stadt, die später größer geworden war, in der dann David einzog, die dann unter Salomo vergrößert, ausgebessert, erneuert wurde, der Tempel gebaut wurde, sondern eine Stadt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham wartete auf die zukünftige Stadt, heißt es im Hebräerbrief. Und wenn man dann hineinsieht in die Geschichte, dann fragt man sich, lieber Abraham, wo wartest du denn auf die zukünftige Stadt? Er sucht sein Land. Er sucht den Ort. Er will wissen, wo denn nun dieses verheißene Land ist. Aber von dieser Stadt ist überhaupt nichts zu sehen, sondern was wir sehen ist, dass Abraham immer wieder durch das und um das verheißene Land herumzieht, durchzieht, wieder rein, wieder raus, vollkommen orientierungslos und keine Ahnung hat, wo er sich eigentlich befindet. Das Einzige, was Abraham besaß, waren diese paar Quadratmeter bei Machpelah, wo er seine Frau Sarah am Ende beerdigt hat. Und sonst gehörte ihm nichts. Und er wandert hin und her, weiß nicht, wo das sein soll. Bis zu seinem Tod wusste Abraham wahrscheinlich nicht, wo das eigentliche Ziel liegt, wo genau dieses Ziel tatsächlich ist. Auch Jerusalem wird ihm nie bewusst geworden sein. Aber wenn wir einmal tatsächlich diese verwirrenden Züge von Abraham nachverfolgen, durch dieses große Land vom Norden nach Süden, von Ost nach West, von Ur in Chaldäa über Haran, über Kanaan hinaus bis nach Ägypten, und jetzt wiederhole ich mich, 2220 Kilometer Breite und Länge. In der Fläche ist das fast der gesamte arabische Raum. Ich bin nicht sicher, ob das eine eindeutige Prophetie ist, aber man muss darüber nachdenken. Dass der gesamte arabische Raum plötzlich im Blick ist, bis in den Südjemen, Teile von Ägypten und bis in weite Teile des Iran im Quadrat. Das ist das, was Abraham so durchlaufen hat. Er hat tatsächlich seine zukünftige Stadt schon gesehen. Er hat sie sogar abgelaufen, obwohl überall nichts als Wüste war. Die amerikanischen Siedler würden gesagt haben, vor 200 Jahren, er hat seinen Claim schon abgesteckt. Hat es nicht gewusst. Er suchte die Stadt, er wartete auf die Stadt und er hat sie vielleicht längst gesehen ohne es zu wissen. Und da müssten wir noch einen Blick werfen auf eine weitere Geschichte, nämlich Ismael, den Sohn, den er mit seiner Magd Hagar gezeugt hat, weil er zu ungeduldig war, die Verheißung Gottes nicht geglaubt hat. Ismael, der Urvater aller Muslime. Das ist einmal deswegen interessant, weil wir jetzt schon wissen, Abraham kämpft auch für den Sohn seines Bruders. Hätte er nicht nötig gehabt. Kämpft für den Sohn seines Bruders. Und für mich ist es eine ganz wichtige Frage, kämpft er auch für seinen Sohn, für diesen sonderbaren anderen Sohn, der da eigentlich nichts zu suchen hat, der eigentlich eine falsche Entscheidung war? Wenn er schon für seinen Neffen kämpft, obwohl der nur Streit und Verdruss und Zank gebracht hat, was wird er dann mit seinem eigenen Sohn tun, der immer noch sein Sohn ist? Zumindest nachdenken sollte man sich nicht ersparen. Und noch eine weitere, letzte Geschichte um Jerusalem. Jerusalem wird zur Königsstadt. David, der größte aller Könige, zieht hier ein. Sein Thron steht in Jerusalem. Jerusalem wird in jeder Hinsicht zum Zentrum von Israel. Sein Sohn Salomo baut den Tempel und führt sein Volk und sein Land zur größten, überhaupt jemals gesehenen Pracht. Und schon die Nachfolger zerstören diese Einheit. Da geht alles zu Bruch. Jerobeam und Rehabeam, diese beiden Gestalten, Israel zerfällt schon in der dritten Generation nach David, eigentlich in der zweiten Generation, ins Nordreich Israel und Südreich Juda. Und von da an geht es immer nur um eine einzige Frage, um eine einzige Frage, Jerusalem oder nicht Jerusalem. Alles andere war vollkommen unwichtig. Jerusalem, Thron Davids oder nicht Jerusalem, nicht David. Zion oder Garizim zur Zeit von Jesus, immer noch dieselbe Frage. Wo sollen wir anbeten? Auf dem Garizim, auf dem Berge Ebal, da wo unsere Väter, sagt die Frau am Brunnen, angebetet haben, oder in Jerusalem, wo ihr Juden anbetet und Jesus sagt, sehr deutlich, im Geist und in der Wahrheit sollt ihr anbeten. An dieser Stelle legt er sich nicht auf einen Ort, auf eine Stadt fest, aber diese Frage ist bis heute nicht aufgelöst. Alles hängt zusammen mit dieser Frage um Jerusalem, auch die Folgefragen. Nicht nur Zion oder Garzim, sondern auch Yahweh oder Allah, Mohammed oder Jesus. Alles hängt an dieser einen Frage, alles hat hier seinen Ursprung mit diesen Zerwürfnissen um Jerusalem. Bis heute der einzige große Streitpunkt zwischen den vielen Mächten, und auch der Westen ist damit hineingezogen. Seit 4000 Jahren geht es um keine andere Frage als um die, Jerusalem oder nicht. Alles andere ist Nebensache. Im Grunde genommen ist also Israel zerfallen, nicht nur einmal, sondern mehrfach, Nordreich Israel und Südreich Juda, dann die Wegführung des Nordreiches, Wegführung Judas, Rückkehr Judas und dann die Stämme, die da irgendwie verstreut sind, dann die Vermischung mit den Völkern, dann diese Verwirrung, dann kommt die Gemeinde Jesu dazu, dann bilden sich Sekten auf allen Ebenen, weil da so viel Unklarheit war, weil das Wort nicht im Mittelpunkt stand, dann kam einer, der diese Sekten irgendwie wieder in Reihe bringen wollte, weil er dachte, das muss man wieder hinkriegen, die ursprüngliche Wahrheit zu finden. Das war Mohammed, hat es versucht, hat es schlecht gemacht, muss man einfach sagen. Der Gedanke war gut, aber er hat es nicht hingekriegt. Das Chaos wurde größer. Ohne Lot, ohne Ismael, ohne Salomo und seinen Söhnen, und wenn man es genau nimmt, schon ohne die Geschichte von Jakobs Bruder Esau und all deren Nachkommen, würde es ganz sicher keinen Islam geben. Ganz sicher nicht. Diese Verwirrung durch die Spaltungen waren das Urproblem von Anfang an. Nur Abraham hat seinen Claim schon abgesteckt vor aller Zeit. Das finde ich genial. Der Claim ist abgesteckt. Auch wenn das noch ein bisschen schwammig aussieht im Augenblick, eine riesige, gigantische Fläche von 2300 Kilometer im Quadrat und dann noch einmal dasselbe Maß in der Höhe. wenn man im ersten Beruf Vermessungstechniker und da springt man sofort auf solche Zahlen an und fängt schon mal an zu rechnen. Das sind etwa 1,1 Millionen, also 1 Million 100.000 und 10.000 Etagen. Wenn man es nur von der durchschnittlichen Raumhöhe ausgeht, ob das nun so ist, weiß ich nicht, aber in meiner Vorstellung ist es so 1 Million Etagen, unvorstellbar. Und wenn Sie sagen, das gibt's ja gar nicht, würde ich sagen, ja, haben Sie recht. Das gibt's überhaupt nicht. Und trotzdem steht uns das hier vor Augen. Die Angaben dieser Maße sind utopisch und befremdlich und eigentlich nicht vorstellbar. Das ist sogar mir bewusst. Und trotzdem steht's da. Und ob wir diese Zahlen ganz wörtlich nehmen oder nur so halb symbolisch nehmen, es ist egal. Wir verstehen zumindest so viel, dass es eine gigantische, unvorstellbare, unvergleichliche Neuschöpfung ist, wie es sie noch nie gegeben hat. Und das versteht jedes Kind. Mit einer Herrlichkeit. Da könnten wir jetzt diese Edelsteine, Gold und was da alles ist, im Einzelnen durchgehen, das tun wir nicht. Aber das zu sehen, dass es nicht um irgendein Material geht, sondern das Beste vom Besten vom Besten. Für sein Reich ist das Beste gerade gut genug. Und dann geht es natürlich auch darum, dass diese Stadt klare Grenzen hat. Klare Grenzen, aber keine engen Grenzen. Die Tore stehen offen. Es ist auch keine kleine Stadt, das haben wir verstanden, keine mickrige Stadt. Der Sieg des Lammes Jesus ist kein kleiner Sieg. Muss ich noch einmal sagen. Es ist kein kleiner Sieg über einen kleinen Restbestand. Es ist ein Sieg auf der ganzen Linie. Das Opfer des Lammes, das er selbst nicht nur nach dem Gesetz der Tora, sondern zugleich nach der Ordnung Melchisedeks gebracht hat, dahingegeben hat. Das Opfer des hohen Priesters aus den Nationen für die Nationen, das Opfer des Priesters Gottes des Allerhöchsten, wird eine unvergleichliche Reichweite und Wirkung haben. Das muss uns eigentlich einleuchten an dieser Stelle, was keine Politik, keine Philosophie, keine Religion, keine Kultur, keine Heeresmacht bis heute geschafft hat, auch die Heeresmächte, die wir jetzt sehen, die sich ja wirklich, man könnte schon sagen, mühen irgendwie, sie mühen sich ja und machen es doch nur schlimmer. Das Lamm Gottes, Jesus, ist da. Das Lamm Gottes kommt, Jesus kommt. Er ist das A und das O, Anfang und Ende. In keinem anderen ist das Heil, aus keinem anderen Name unter dem Himmel, dem Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Das steht vor unseren Augen. Und das war die große Frage des Engels schon vom Anfang an, nämlich, kann man sich das vorstellen? Geht das eigentlich? Das Buch ist versiegelt. Da kommt man nicht ran, sagt der Engel. Wer ist würdig, dieses versiegelte Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Das heißt, es geht hier nicht mehr um unsere Logik. Es geht hier nicht mehr um unsere kleinen Vorstellungen. Es geht um den ewigen, allmächtigen, heiligen, unbegreiflichen Gott in seiner Größe und Herrlichkeit und Macht und Ehre. Wer kann das Buch auftun? Niemand. Ich weinte, sagt Johannes. Zu Recht weint er. Niemand ist da, der diese großen Rätsel lösen kann, der dieses unerträgliche Leid dieser Welt verändern kann. Ein Weg kennt, ein Weg zeigt. Niemand ist da, der das Buch auftun kann, die Siegel zu brechen. Niemand ist würdig. Und dann kommt das, was wir schon gesungen haben. Und das gehört wieder dazu, zu diesem gigantischen Blick. Das Lamm, das geschlachtet ward, ist, das ist würdig. Er ist der Einzige, würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Da hat pedantische Kleinlichkeit nichts mehr zu suchen. Ich lasse diesen Satz einfach so stehen. Ob Sie mir da folgen können oder wollen, das weiß ich nicht. Aber das dass wir zumindest darüber nachdenken, die Zeichen, die wir sehen, gehen alle in diese eine Richtung, dass wir etwas Unfassbares, Unglaubliches glauben dürfen, weil wir schon sehen. Megacity Jerusalem, wenn Tokio mit seinen 38 Millionen Einwohnern zum Dorf wird, Megacity natürlich nicht deswegen, weil ich so cool fand, diesen Begriff, diesen Namen Megacity, klingt da irgendwie schon mal toll und modern. Nein, nicht deswegen, sondern weil derselbe Engel der Zornesschalen vorher über Babylon, der Großen, das Gericht ausgerufen hat, ähnlich wie der geheimnisvolle Melchisedek, gibt es einen geheimnisvollen Engel mit den Zornesschalen, der offensichtlich eine besondere Bedeutung, eine besondere Berufung hat. Er gießt, im Bild gesprochen, die letzte und größte Schale des Gerichts über Babylon, der Großen, aus. Und von Babylon heißt es mehrfach in diesem Zusammenhang, in Offenbarung 17, Vers 18, 18, Vers 10, 18, 16, 18, 19, 18, 21. Nur, dass Sie merken, das ist nicht nur einmal, sondern immer wieder. Babylon, die Polis Megale, die große Stadt, die Megacity. Das ist ein Begriff aus der Offenbarung. Megacity, die große Stadt, wird in einem einzigen Sturm niedergeworfen und wird nicht mehr gefunden werden. Und das ist nur dann zu verstehen, dass, wenn wir sehen, dass diese Hure Babylon von Anfang an nicht nur eine moralische Idee war, sondern eine echte, weltliche, umfassende, alles erfüllende Größe. Das ist Babylon, die beeindruckende, die große Stadt. Eine echte weltliche Macht, eine antichristliche Macht, die sich durch alle kulturellen, politischen, gesellschaftlichen Bereiche hindurchzieht. Darüber haben wir schon manchmal gesprochen. Die Hure wird hier nicht als eine billige Prostituierte beschrieben, sondern als eine beeindruckende Schönheit mit allen Verführungskünsten, die man sich nur vorstellen kann. In der Bibel bis heute ein Bild für die geistige, moralische, religiöse, politische, psychische, kulturelle, mediale, intellektuelle Verführung. Verblendung, Täuschung, Lüge, Falschheit, Gesetzlosigkeit, Unglaube, völlige Freiheit vermeintlich, völlige Selbstbestimmtheit. Lass dich nicht einschränken von irgendwelchen frommen Geboten. Das ist Babylon. Und es heißt, ihre Füße laufen zum Tode hinab, ihre Schritte führen ins Totenreich. Sprüche 5, Vers 5, da ist von der Verführung durch die Hure die Rede. Da geht es nicht um Moral. Es geht um das ganz Große und Ganze, was wir jeden Tag um uns haben und manchmal wie ein Schwamm aufsaugen. Es geht nicht um Sexualethik und fromme Moral, sondern immer um die Gefahren von Kultur und Kunst und Religion und Philosophie und Ideologien und allem, was dazugehört in diesem Umfall. Das ist die Megacity Babylon gewesen. Das haben wir in Offenbarung 17, 18 gesehen. Und jetzt kommt derselbe, vermuten wir zumindest, derselbe Engel der Zornesschalen noch einmal in dieser geheimnisvollen Weise. Ich zeige dir jetzt einmal, nachdem die große Megacity Babylon nicht mehr da ist, zeige ich dir die große Stadt Gottes. Jetzt kommt dieses große Bild, eine echte Megacity, die große Stadt Gottes. Nicht noch einmal die Hure Babylon in ihrer Verkommenheit, sondern die zukünftige, ewige, heilige Stadt Gottes. Ich zeige dir, was die echte große Stadt Gottes ist. Und dann wird nicht nur Tokio zum Dorf, dann wird die Welt zum Dorf. Dann wird Babylon, das Vergangene, zum Dorf. Und dann kommt dieses gigantische, gewaltige Bild von der Braut des Lammes. Dieser eine von sieben Engeln mit den Zornesschalen gießt jetzt die Schalen, ich habe es für mich so formuliert, des Gebets, der Hoffnung, des Glaubens, des Heils, der Erlösung, der Vollendung, der Erfüllung und der großen Erwartungen Israels und der Gemeinde Jesu aus der bald 4000-jährigen Geschichte. Verzweiflung, Gebet, Schreien in der Not, Glauben auf das, was kommt. Das gießt er nun aus und diese gewaltige heilige Stadt taucht nun vor den Augen des Johannes auf. Dass wir verstehen, dass diese Stadt Gottes unvergleichlich viel größer, herrlicher, strahlender, wahrer, lebendiger, heiliger, faszinierender ist als alles, was wir bisher als faszinierend gekannt haben. Das himmlische Jerusalem ist kein schwammiges, nebulöses Gebilde, wo man nicht genau weiß, wo es anfängt und wo es aufhört, sondern ein ganz eindeutiges, definiertes Gebilde. Maße, Tore, Fundamente, Elemente, alles ist deutlich beschrieben, damit kein Zweifel bleibt. Und darin enthalten, nicht identisch, aber enthalten die Gemeinde Jesu als Leib Christi, sein Volk als sein Volk. Wir werden mit ihm offenbar werden, wenn er kommt. Auch das können wir uns nicht wirklich vorstellen. Aber wir haben jetzt einen Blick, einen Ort nach Römer 11. So wird ganz Israel gerettet werden. Da gilt es dann auch für sein ganzes Volk. Trotzdem nicht identisch. Israel bleibt Israel, Volk bleibt Volk, Gemeinde Jesu bleibt Gemeinde Jesu, Leib Christi und Völker bleiben Völker. Das ist eindeutig. Es gibt also ganz klare Linien, auch Trennungslinien, wo nicht alles in einem riesengroßen Brei verschwimmt, sondern die Berufungen spielen eine große Rolle. Es gereuen ihm nicht seine Berufungen. Es erfüllt sich so vieles. Ich will nur eines, ich glaube nur eines nennen, nämlich etwas, was im Matthäus-Evangelium steht, eine Verheißung, die ja vor allem Israel gilt, seinem Volk. Ihr seid das Licht der Welt. Wir beziehen das natürlich automatisch auf uns als Gemeinde. Ihr seid doch das Licht der Welt. Nein, es ist Israel gesagt. Gilt auch uns. Aber zunächst einmal gilt es seinem Volk und auch das wird nicht hinfallen. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Nun verstehen wir es. Diese Stadt kann nicht verborgen sein. Jerusalem, die Heilige. Auch das muss erfüllt werden. Auch die Bergpredigt, die zuerst und vor allem seinem Volk Israel gilt, muss erfüllt werden. Gilt auch uns, weil es allgemeingültige Wahrheit ist, aber zuerst immer Israel. Sie werden vor allem sein Volk sein, als Licht der Welt, als Licht für die Völker, als Licht für die Heiden. Auch die Gläubigen aus Israel, sie sollen ein Volk von Königen und Priestern sein. Wir wissen, nur wenige haben das angenommen und erkannt. Viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt, offensichtlich aus seinem Volk und gehören nun auch zur Gemeinde, zum Leib Christi. Sie sind sein Volk. Sie sind erlöst. Sie dürfen die Erfüllung seiner Verheißungen erfahren. Auserwählt sind nur wenige zu dieser königlichen, priesterlichen Aufgabe unter den Nationen. Und wir sehen natürlich auch heute, Jerusalem ist noch längst nicht am Ziel, ist noch nicht da. Nicht so, wie es hier beschrieben ist, noch ist Jerusalem ein Taumelbecher für die Völker. Das ist unsere aktuelle Zeit. Damit sind vor allem die Völker gemeint, die auch zur Zeit um Jerusalem, um Israel herum sind. Taumelbecher ist ein Gefäß mit starkem Getränk, Alkohol natürlich. Und das ist interessant, weil die Völker um Israel ja allesamt ein Alkoholverbot haben. Sind ja Muslime, die dürfen gar keinen Alkohol trinken. Dass man ausgerechnet von denen sagt, sie kriegen einen Taumelbecher zu trinken, das ist schon fast Humor. Nein, es ist kein Humor, es ist ernst. Es ist ernst. Sie werden diesen Taumelbecher nehmen, obwohl sie keinen Alkohol dürfen, und trotzdem werden sie sich berauschen. In einen geistlich-religiösen Alkoholrausch hineinsteigen, besoffen sein allein durch die Existenz von Israel und Jerusalem. Das sehen wir in aller Deutlichkeit. Und wir haben das auch gesehen nach dem 7. Oktober. Nicht nur die Völker um sie herum, auch die Medien im Westen sind mitberauscht von diesem Vorgang und haben nicht mehr alle Klarheit im Sinn, reagieren fast ähnlich die Palästinenser, die ja auch bedauerlich sind. Natürlich sind sie bedauerlich, aber nicht einseitig. Das hat sich längst herumgesprochen, dass der Gaza-Krieg innerhalb weniger Stunden hätte beendet werden können, wenn die Geiseln einfach freigelassen worden wären. Sie haben es nicht gewollt. Sie wollten unbedingt diesen Krieg. Anders kann ich das nicht verstehen. Im Rausch um Jerusalem Und genauso im Rausch die Medien im Westen, die sehr, sehr einseitig, zumindest zu einem großen Teil, darauf reagieren, von demselben Taumelbecher etwas genommen haben. Jerusalem aber ist und bleibt die Stadt Gottes, und das gilt umso mehr, wenn die Fülle der Heiden, das sind wir, eingegangen sind. Dann wird die Gemeinde Jesu, der Leib Christi, die Gemeinde Jesu aus jesusgläubigen Juden und Heiden, das betone ich immer wieder, offenbar werden. Und sie werden mit ihm in diesem gigantischen, unvorstellbaren himmlischen Jerusalem kommen und dann offenbar sein. Teil von diesem gigantischen Gebilde, das da kommt, gleichgestellt mit der Braut des Lammes und trotzdem nicht die Braut des Lammes. Das ist Israel und bleibt Israel. Und da gibt es wunderbare Formulierungen. Er wird Frieden gebieten den Völkern, seine Herrschaft wird sein von einem Meer zum anderen. Schauen Sie mal auf der Landkarte nach, das ist wieder Mittelmeer bis zum Jemen. Da ist das andere Meer. Arabien. Von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Der Strom, das ist der Euphrat, das ist Irak, Iran. Auch lasse ich um des Blutes deines Bundes willen deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist. Zacharja 9, Vers 10 folgender. Und die Könige und Nationen und Völker werden kommen und ihre Schätze bringen. Zacharja 8, so spricht der Herr Zebaoth, zu der Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir sehen, dass Gott mit euch ist. Eines der ganz, ganz großen Worte in Zacharja 8, Vers 23. Und jetzt noch einmal, da brauchen Sie wieder Herztabletten. Jesaja 60, das lesen wir in der Adventszeit, meist am ersten Advent. Lesen Sie mal mitten im Sommer und schauen Sie nach Israel, schauen Sie nach Jerusalem. Und sehen Sie, was da geschieht. Jesaja 60, heute Nachmittag. Unglaublich aufregend. Neben Römer 11. Ich glaube, Sie werden gar nicht aufhören zu lesen in Jesaja. Und im Römerbrief, wenn Sie das sehen. Denn da sind immer auch noch Völker da, die ja uns ein riesengroßes Rätsel sind. Und wir uns fragen, was wird denn nun mit den Völkern? Esau taucht wieder auf, Edom, die Edomiter tauchen wieder auf, Abrahams Neffe taucht wieder auf, Lot, die abtrünnigen Stämme Israels tauchen wieder auf, Ismael taucht wieder auf. Alle sind sie wieder da, sie sind auch heute alle schon da, alle sind schon da. Nur der Glaube Abrahams, nur der Glaube Abrahams, allein dieser Glaube, der mit dieser Megacity Jerusalem so verbunden ist, allein der Glaube an den König der Gerechtigkeit, an den Sohn Davids, König Jesus Christus und Messias, König aller Könige, Herr aller Herren, Sohn und Lamm Gottes. Nur dieser Glaube macht gerecht. Nur dieser Glaube führt dann auch hinein durch die Tore in diese Stadt. Siehe, ich mache alles neu. Die Völker können nicht einfach da hineinmarschieren, als wäre 4000 Jahre lang nichts geschehen. Da muss geheiligt werden, da muss gereinigt werden und geheilt werden. Das werden wir noch sehen beim nächsten Mal in der Offenbarung 22. Keiner kommt am Lamm Gottes vorbei. Er steht im Zentrum, in der Mitte. Eigentlich würden wir erwarten, nachdem wir jetzt bei Offenbarung 21 angelangt sind, dass jetzt der König Jesus in seinem Glanz, in seiner Herrlichkeit und Macht hier auftaucht. Der Herrscher, der Heilige, der Ewige, der Allmächtige in all seiner Pracht, der Terminator, würden die jungen Leute sagen, der Pantokrator, so haben sie Griechen verstanden. Aber es heißt, komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Ausgerechnet des Lammes. Nicht der König taucht da auf, sondern die Braut des Lammes. Man könnte es fast übersehen, immer noch Offenbarung 4 und 5. Das Lamm, das sein Leben gibt und gab für die Sünder. Und er ist auch am Ende der Offenbarung immer noch das Lamm, das sein Leben gibt und gab für die Sünder. Sie haben ihn bis dahin nicht erkannt. Sie haben ihn nicht gewollt, aber sie werden ihn sehen. Sie werden ihn erkennen. Wenige haben ihn angenommen, wenige aus Israel, ein paar mehr aus den Nationen, aber eben, es sind nur ein paar. Es werden viele kommen, von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, und mit ihm sitzen am Tisch in seinem Reich. Und die werden jetzt offenbar vor aller Augen mit seinem Volk. Ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Hatte ich schon gesagt, Johannes erwartet eine strahlende Braut und er kriegt eine viereckige Stadt. Das ist nun wirklich was anderes als eine strahlende Braut. Da habe ich auch andere Vorstellungen. Eine ganz andere Dimension, darum geht's immer noch. Eine ganz andere Dimension. Die Braut des Lammes, ein Würfel, eine heilige Stadt aus Diamanten und durchscheinendem Gold, leuchtend, strahlend, glänzend, rein, heilig. Es braucht keine Sonne mehr und kein Mond. Kein natürliches Licht. Er wird alles überstrahlen. Und auffällig, das will ich zum Schluss auch noch sagen, es gibt keinen Tempel mehr. Das ist erstaunlich. Es gibt keinen Tempel mehr. Das würden wir eigentlich zuerst erwarten. Es muss doch Jerusalem einen Tempel haben. Geht doch nicht anders. Aber wir haben es schon gesehen im Hebräerbrief. Nie wieder muss ein Opfer gebracht werden. Nie wieder. Das Opfer ist gebracht. Jesus als ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks, und es gilt ein für alle Mal, nicht jeden Tag wieder und nicht jedes Jahr wieder, sondern ein für alle Mal. Der Tempel von Jerusalem ist passé. Trotzdem ist das nicht alles hinfällig, denn wir sehen diese Kubusform, dieser Würfel, dieser gigantische Würfel hat eine gewisse Affinität zum Allerheiligsten im Tempel, denn das war auch ein Würfel. Merkwürdigerweise, auch bei den Muslimen gibt es diesen Würfel. Erstaunlich. Im Tempel von Jerusalem stand ein Würfel, nämlich das Allerheiligste. Das war ein Würfel. Alle drei Seiten waren genau lang. Siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen, heißt es jetzt. Von nun an ist diese gigantische Stadt Jerusalem das Allerheiligste, unübersehbar, nicht mehr verborgen. Und er sagt, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und diese Perspektive, wenn ich mit Ihnen nun sagen darf und sagen kann, ich habe hier meine Wohnung, die ist schon sicher. Ich habe Bürgerrecht in diesem Haus Gottes. Und wenn dann all diese Fragen kommen, war ich gut genug, habe ich alles richtig gemacht, ist mein Glaube ausreichend gewesen, war ich treu genug, können Sie über alles nachdenken, machen Sie das ruhig, kann nicht schaden, aber am Ende wird es nur eine einzige Frage geben und alles andere ist dann vom Tisch, nämlich die eine Frage, gehöre ich zu ihm, gehöre ich zu Jesus? In aller Armseligkeit und Schwachheit bin ich erlöst durch des Lammes Blut in dem Wissen, nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Ich muss gestehen, mir fiel das nicht sofort ein. Wo steht jetzt diese Zeile, nichts habe ich zu bringen? Google hilft. Und das Erste, was kam, war, nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Fand ich genial. Selbst Google findet nichts anderes als, nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Wunderschön. Alles andere wird dann am Ende unwichtig sein. Und wenn wir fragen, was tun wir denn nun? Manche fragen mich immer nach Predigten, was sollen wir denn nun tun? Man muss doch irgendwas tun. Wir wollen irgendwas immer tun, irgendwas machen. Halten Sie Ihren Mund und beten Sie mit uns gemeinsam an. Staunen Sie über die Tiefe seines Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, Römer 11. Mit den Engeln anzubeten und zu sagen, du bist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob und alles andere ist vom Tisch. Und ich und Sie vielleicht sind dabei. Also ich ganz sicher, nicht weil ich so gut bin, sondern weil ich es weiß und viele von Ihnen, von euch auch, weil ihr es wisst und manche vielleicht noch nicht ganz sicher sind, klären Sie es. Klären Sie es. Erstens, ob Sie dabei sein wollen. Zweitens, wo der Eingang ist. Drittens, ob Sie diesen Eingang schon gewählt haben. Das Lamm Gottes. Ich bete. Wir stehen dazu auf. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir auf dich sehen dürfen, auf das Lamm Gottes, der für uns sein Leben hingegeben hat. Nicht nur für uns, sondern für sein Volk Israel, für viele aus den Völkern, die das schon erfasst haben und geglaubt haben und schon zu dir gehören, und noch für viele mehr, auch für manche, die noch nichts davon wissen. Und wir freuen uns daran, dass in deinem Blut solch eine unglaubliche Macht liegt und dass in deinem Wort die ganze Schöpfung schon vorhanden ist, auch die neue. Und wir glauben dir und vertrauen dir, auch wenn wir uns noch nichts richtig vorstellen können, dass du dein Wort vollenden wirst, dass wir das einmal sehen dürfen, dass du dein Werk vollenden wirst und wir mit den vielen, vielen, vielen dich sehen und dich anbeten dürfen und dann auch von dir noch einmal in ganz neuer Weise gebraucht werden. In deinem Reich, in deinem großen Heiligtum, in deinem neuen Jerusalem. Und wenn vieles noch unklar ist für uns, dich sehen wir schon jetzt. Dich kennen wir schon, an dich halten wir uns in aller Schwachheit und Armseligkeit. Aber dass alles an dir hängt, das wissen wir und glauben wir und dir vertrauen wir. Und darum kommen wir auch gemeinsam und beten miteinander, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.